Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nicht noch ein Politik-Podcast. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast oder jemanden, der in der Berufspolitik, in der Profipolitik unterwegs ist seit Jahren. Das hatte ich widersprüchlicherweise noch nie in meinem Politik-Podcast. So, also nämlich Jamila Schäfer. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Nicht zu danken, ich freue mich riesig. Du bist, wie ich gerade schon sagte, beruflich Politikerin schon eine ganze Weile. Du bist im letzten Bundestag gewesen, du bist in diesem Bundestag, der sich wieder formiert, auch wieder dabei. Ich freue mich also riesig, du hast total viele Funktionen, du bist bei den Grünen, sagen wir vielleicht noch vorab, und du hast total viele Funktionen und Aufgaben und Expertisen. Und ich habe mich tatsächlich bei der Vorbereitung gefragt, auch als ich mich ein bisschen mit deiner Vita beschäftigt habe, wie stellst du dich denn eigentlich auf Partys vor, zum Beispiel? Wenn jemand fragt, so hey, oder die, viele kennen dich vielleicht, aber nicht jeder, sagst du dann so, hey, ich sitze im Bundestag? Oder sagst du, hey, ich beschäftige mich, nee, wie machst du das? Was sagt man dann?
Also erstmal sage ich natürlich, ich bin Jamila, und wenn mich Leute fragen, und was machst du so, dann sage ich natürlich, ich mache Politik. Mhm. So, und dann ist natürlich häufig so, dass wenn ich auf einer WG-Party oder so bin, die Leute entweder selber auch politisch interessiert sind und dann halt natürlich genauer nachfragen, aber manchen reicht auch diese Antwort schon. Und dann geht man ja auch manchmal gar nicht so ganz genau darauf ein, was man so macht. Aber natürlich ist das Feld, was man machen kann, in der Politik schon ziemlich breit. Ja.
Ja. Und wir haben ja auch ziemlich viele Abgeordnete, also viele Menschen im Bundestag, das ist auch richtig. Also wenn man nicht jeden der Abgeordneten vielleicht kennt, ist es auch normal. Aber ja, du bist ewig schon dabei eigentlich jetzt, ein paar Jahre schon dabei, aber auch in der Politik, auch vorher Grüne Jugend Bayern. Du hast quasi Historisches vollbracht. Du hast das erste Direktmandat in Bayern damals 2021 gewonnen. Und ja, du hast dich für diesen Karriereweg entschieden, auch Politikerin. Wie kam es denn dazu? Ich meine, ihr arbeitet, also entgegen vieler Vorurteile, arbeitet ihr im Bundestag erstmal lang. Ihr habt volle Tage. Es ist ein anstrengender Beruf. Man ist auch oft im Wochenende erreichbar. Und schlimmstenfalls kriegt man noch böse E-Mails.
Also, ja, nicht nur E-Mails. Ja.
Also, nicht nur E-Mails. Ja, also erzähl. Und wieso, was kriegst du alles und wieso tust du dir das an?
Also tatsächlich wollte ich früher eher immer sowas werden wie Greenpeace-Aktivistin oder sowas. Als Kind habe ich mir das immer vorgestellt, dass ich irgendwann mal so eine Umweltschützerin werde beruflich. Mhm. Und habe eigentlich nie daran gedacht, in eine Partei zu gehen. Aber später bin ich dann zur Grünen Jugend gegangen, eigentlich über diese Bildungsproteste, die es gab gegen das 8-stufige Gymnasium in Bayern. Mhm. Und weil ich halt eh schon mich für so ökologische Themen interessiert habe und für soziale Gerechtigkeit, globale Gerechtigkeit, habe ich dann gedacht, okay, dann vielleicht gehe ich da mal vorbei, weil ich die Grüne Jugend so gesehen habe auf der Demo und dachte, ah, vielleicht interessieren sich da irgendwie Menschen mal für Politik, weil ich das nie so erlebt habe in meiner Schule, dass es so wahnsinnig viele waren. Mhm. Und dann habe ich da einfach voll viel gemacht und dann kommt so eins zum anderen. Also ich habe tatsächlich eigentlich auch, als ich schon Bundessprecherin der Grünen Jugend war, nicht damit geplant, Berufspolitikerin zu werden, sondern war eigentlich schon wieder so darauf fokussiert, vielleicht auch eher so in der Uni mehr zu machen, so diesen wissenschaftlichen Weg zu machen. Und dann hat aber tatsächlich damals 2017 sich so eine Chance aufgetan, weil wir echt wenig Leute leider in den Bundestag bekommen haben von den Jüngeren. Also es gab niemanden unter 30. Mhm. Und es hat jemand aufgehört im Bundesvorstand. Dann gab es irgendwie so die Idee, okay, da müsste vielleicht mal jemand Jüngeres jetzt mal eine Kandidatur reinschicken. Aber da wusste ich eigentlich auch gar nicht, ob ich gewählt werde. Ich habe am Ende die Wahl auch nur mit 55% gewonnen. Also es war super knapp.
Immerhin.
Und war auch für mich ein offener Ausgang. Und aber seitdem bin ich jetzt tatsächlich Berufspolitikerin. Ist eigentlich schon krass, ja. Und es war immer so eine Mischung aus, ich will was verändern, aber es haben sich natürlich auch immer so zufällige Gelegenheiten ergeben, dann den nächsten Schritt zu machen und auch so ein Bedürfnis. Also ich habe halt sehr lange Programmarbeit bei den Grünen gemacht und natürlich hat man irgendwann das Bedürfnis zu sagen, ich möchte nicht nur Papiere schreiben, sondern sie halt auch parlamentarisch mal umsetzen. Ja. Aber ich versuche mir auch immer den Fokus darauf zu behalten, dass natürlich auch ganz viel Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft wichtig ist, gerade wenn man parlamentarisch arbeitet, das nicht so gegeneinander auszuspielen.
Ja, Ja, du sprichst es an, du bist ja noch, du bist jung, aber erst recht jung für jemanden, der im Bundestag sitzt, also 32 oder Anfang 30 bist du, ne?
Ja, ich werde jetzt, in diesem Monat werde ich dann 32.
Ach, du bist genau. Anfang 30 und ich meine, im Bundestag ist das durchschnittliche Alter ist, glaube ich, Ende 40 oder so, ne? Das habe ich mal, ja. Ist eine zwei, ja, so ganz, also du gehörst auf jeden Fall zur jungen Fraktion und ja, vielleicht auch mal so ein bisschen das, die aktuellen Geschehnisse mit reinholend. Es passiert ja auch so viel momentan. Kleine Anmerkung für alle, die zuhören. Wir nehmen hier übrigens gerade am 11.04. auf. Natürlich nicht nur mit tagesaktuellem Kram, aber nur damit ihr wisst, 11.04. ist das Aufnahmedatum. Und der Koalitionsvertrag ist gerade diese Woche relativ frisch rausgekommen auch. Und tatsächlich atmet der denn für dich einen jungen Geist, einen jungen Esprit oder wie sieht's da aus? Siehst du da, oder ich, es ist schon suggestiv natürlich die Frage gestellt, aber wie nimmst du den Koalitionsvertrag wahr, vielleicht ganz allgemein und gerne auch in Bezug auf die jüngere Generation und ob sie dort repräsentiert wird, speziell?
Ja, also ich finde, dass der Koalitionsvertrag schon, jetzt nicht überraschend für mich, aber schon enttäuschend ist aus vielerlei Hinsicht, weil er drückt sich um sehr viele Probleme einfach herum, hat sehr viele Prüfaufträge und sehr viel, wo man so merkt, okay, da hat man sich nicht einigen können und hat dann mal aufgeschrieben, dass man das nochmal bespricht in einer anderen Kommission oder in einer anderen Runde. Und vor allem finde ich auch, dass er überhaupt keine Antworten auf diese krasse Bedrohungslage, die wir gerade haben, mit der Frage, wie wir eigentlich diese liberale, rechtsstaatliche Demokratie verteidigen, liefert. Ja. Also mir ist sogar aufgefallen, ich meine, ich habe ihn jetzt noch nicht komplett durchgelesen, muss ich ehrlich zugeben, weil ich jetzt gerade aus unserer Fraktionsklausur komme und da auch konzentriert mitarbeiten wollte und man schafft einfach nicht alles, vor allem, wenn man 7 Monate altes Baby noch zu Hause hat. Aber eins der Kapitel habe ich mir durchgelesen, das Finanzkapitel, das Außenkapitel Migration. Und ich finde, also einmal finde ich witzig, dass die SPD sich damit durchgesetzt hat, alles unter Finanzierungsvorbehalt zu stellen. Mhm. Da haben sie offensichtlich von der FDP gelernt, die das ja mit der mit dem Finanzierungsvorbehalt zu einem sehr starken machtpolitischen Instrument in der Ampel gemacht hat. Ich meine, da kann man jetzt drüber schmunzeln, aber es ist natürlich auch wieder sehr viel vorprogrammiert an Frust, weil natürlich stehen auch viele Projekte da jetzt drin, die vielleicht dann mit dem Verweis auf Finanzierungsvorbehalt doch nicht umgesetzt werden. Und dann haben wir wieder sehr viele Streitigkeiten, enttäuschte Versprechungen. Und das ist demokratiepolitisch auch nicht nur gut, so ja. Weiß ich aus eigener Erfahrung der letzten Jahre.
Kurze Nachfrage vielleicht. Was heißt also Finanzierungsvorbehalt? Heißt Klartext, ja, mal gucken, ob wir es hinkriegen, oder?
Ja, das heißt vor allem, dass das Finanzministerium sagen kann, naja, vielleicht ist das Geld dafür ja gar nicht da. Mhm. Und die haben schon sehr viel Macht. Also ich bin ja im Haushaltsausschuss auch in den letzten 3 Jahren dabei gewesen und die haben schon sehr viel Macht auch über die Haushaltsplanung der einzelnen Ministerien zu sagen, so okay, das könnt ihr machen oder das nicht. Natürlich sprechen die einzelnen Häuser auch mal mit, aber wenn du erstmal das Plafond von einem Ministerium so festlegst, dann ja, kannst du damit natürlich auch deine Ministerkollegen ganz schön unter Druck setzen. Und das andere ist, bei Migration ist mir sehr aufgefallen, dass da wieder, ich sage es jetzt einfach mal ehrlich, rechtspopulistische Märchen aufgetischt werden mit diesen Zurückweisungen an den Grenzen, ja, die man umsetzen will. Dafür müsste man aber eine Notlage in der EU erklären oder man müsste das irgendwie klären mit seinen ganzen Nachbarländern, dass sie es machen. Man müsste auch Personal haben dafür, um das durchzuführen. Und da sagt ja die Bundespolizei selber, hä, wo soll das denn herkommen? Also selbst wenn man das gut finden würde, könnte man es nicht umsetzen. Und das ist auch wieder so ein Vorprogrammieren. Man will einfach mal einen Punkt machen und irgendwie hart klingen, aber man wird es nicht umsetzen können, also sehr viel Enttäuschung produzieren, die dann die AfD natürlich für sich nutzen kann. Und das ist sowas, wo ich im Gesamten schon Sorge habe, dass die Fehler wiederholt werden könnten, die in der Ampel auch gemacht worden sind. Dass zum Beispiel auch also der konservativere Teil der Koalition immer wieder die falschen Schlüsse dann aus den Umfragen zieht. Und wir sehen ja jetzt schon, die AfD ist an der Union vorbeigezogen und dann erstmals gesagt wird, ja, das war jetzt natürlich, weil Merz zu linke Politik gemacht hat und deswegen müssen wir jetzt noch härter und so und noch mehr rechtspopulistische Versprechungen machen, die wir vielleicht gar nicht halten können. Und dann ist das so eine Abwärtsspirale und davor habe ich schon Sorge. Und was mich auch ehrlich gesagt ziemlich, also bei den Personalfragen, ich meine, sie sind noch nicht alle bestätigt, deswegen muss man es auch ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber Spahn soll ja Fraktionsvorsitzender werden. Hm. Und das finde ich schon krass, weil ja Merz es gar nicht wollte, dass er es wird. Und Spahn ja auch vor so einem sehr rechtsoffenen Kurs steht.
Und auch nicht nur Vertrauen genießt.
Nee, und der ist auch so ein sehr, der ist sehr nah an diesen Trump-nahen Republikanern dran.
Ja.
Und da wird natürlich Merz auch ein bisschen dann eingemauert werden. Und gleichzeitig sind noch ein paar Moskau-Connection-Leute dann auch mit dabei. Und da könnte es sein, dass er von beiden Seiten da sehr eingeschränkt wird in seiner Handlungsfähigkeit. Ja, und das macht mir schon große Sorgen, so insgesamt machtpolitisch, was da so mit der Koalition auf uns zukommt. Und genau, und in diesen ganzen Details, so wie stellen wir die Rente auf? Wie stellen wir die Sozialversicherungen auf? Also diese ganzen großen Fragen, darauf werden halt gar keine Antworten gegeben, die irgendwie nachhaltig sind. Und deswegen glaube ich, dass diese Koalition diese Zukunftsfragen nicht beantworten wird.
Auch hinsichtlich der jungen Generation, weil auch so ein bisschen, jetzt, wenn wir das mitdenken, also ich denke vor allen Dingen auch Stichwort Klimakrise oder so, das ist ja durchaus unterbeleuchtet in dem jetzigen Programm. Stimmst du dazu oder wie siehst du das?
Ja, absolut. Also es wird zwar insgesamt gesagt, wir wollen die Klimaziele irgendwie einhalten, aber es wird überhaupt nicht hinterlegt, wie. Hm. Es wird auch nicht gesagt, wie die Klimafinanzierung eigentlich aussehen soll, weil, also das haben wir auch jetzt in den letzten 3 Jahren sehr gut gelernt, wenn du die Transformation nicht mit Geld hinterlegst, dann kannst du gar nicht die Leute davon überzeugen und das realistisch machen, dass man auch im Geldbeutel was Positives davon spürt, dass man die Klimakrise bekämpft. Mit einem Klimageld zum Beispiel. Das ist alles nicht drin. Ja. Und genau sowas wäre aber total notwendig. Und gleichzeitig sind zum Beispiel im Verkehrsbereich noch richtig viele Dinge drin, womit man erst recht kein CO2 spart. Also es ist eher rückschrittlich, viel mehr Straßenbau, viel mehr Möglichkeiten, wieder mehr Abgase in die Atmosphäre zu leiten. Also es passt überhaupt nicht zusammen. Und das ist halt genau das, was wir auch in den letzten Jahrzehnten immer gesehen haben. Man sagt zwar abstrakt, ja, Klimaziele sind wichtig, aber man hat halt die Maßnahmen dafür überhaupt nicht und auch nicht den politischen Willen oder Mut, sie umzusetzen.
Ja, ich hatte auch den Eindruck, die letzten Jahre ist ja immer klar, Realpolitik ist ja so ein Wort, aber dann denkt man, es geht irgendwie 2 Schritte vor und 1 zurück, aber jetzt haben wir fast die Gefahr, dass es erstmal 2 Schritte zurückgeht, bevor es wieder 1 vorgeht oder so und dass wir ja vielleicht sogar rückschrittliche Politik sehen, klimapolitisch, aber du hast es auch gerade angesprochen, migrationspolitisch ist es auch nicht unbedingt einfach, also die CDU, CSU kopieren Narrative, Erzählungen, Klischees, Stereotypen von der AfD und übernehmen eben diese, ja, weiß ich nicht, ob man es Ausländer-Raus-Haltung nennen möchte, ist vielleicht auch ein bisschen zu plakativ, aber oft ist dieser Unterton ja auch da. Ja, ne? Und da sehen wir, es ist, und die AfD triumphiert ja davon, also geht triumphal als an der Seitenlinie stehende Partei heraus und sagt, okay, ihr seht doch daran, dass die anderen unsere Ideen übernehmen, dass wir Recht haben irgendwie. Und das ist so kurios auch für Außenstehende, weil auch Marcel Lewandowski, ein Politikwissenschaftler, der sich damit viel beschäftigt, der auch schon mal im Podcast zu Gast war und viele andere Experten, Expertinnen sagen ja genau das, ne? Also kopiert nicht die Tonart erstmal stilistisch, aber auch die Narrative, die Frames, also die Bilder, in denen man etwas erzählt, Metaphern, was auch immer, von den Rechtsextremen, weil im Endeffekt wählen die Leute ja das Original. So, ne? Und ich habe einfach Angst, dass die CDU immer noch das jetzt auch immer noch nicht peilt, so, ne? Obwohl die Zahlen durch die Decke gehen. Und wie erklärst du dir diese Scheuklappen? Ja.
Tja, also ich meine, es ist so ein bisschen wie bei der Klimadebatte, auch in der Migrationsdebatte. Wir haben eine sehr weirde öffentliche Diskussion dazu, die eigentlich sehr wenig mit evidenzbasierten Fragen zu tun hat. Oder zum Beispiel ist es auch häufig so, dass wir ja sehen, dass viele Medien einfach auch immer nur fragen, wie schaffen Sie das jetzt, dass es weniger Ausländer sind? Das ist ja dann oft die Frage. Ja, und erstmal diese Frage viel komplexer anzugehen mit der Migrationspolitik, das wird ja fast gar nicht gemacht. Deswegen werden Politiker auch oft gar nicht wirklich mit den wissenschaftlichen Fakten konfrontiert. Und ich meine, natürlich gibt es ja Herausforderungen im Bereich von Migrationspolitik, Integration, da gibt es Probleme, da muss man drüber sprechen, wie man sie demokratisch lösen kann. Aber häufig ist es ja dann gar nicht in dieser konkreten Fragestellung, was macht man jetzt da eigentlich, sondern es ist ja dann, oft geht es um so diese Bekenntnisse, wollen sie denn jetzt begrenzen oder nicht?
Und so, und ja oder nein.
Ja, und wer hat nochmal die härteste Forderung mit im Petto und der darf dann auch nochmal ins Fernsehen und so. Und da gibt es eine falsche Anreizstruktur. Ich möchte aber gar nicht die Verantwortung jetzt auf die Medien schieben, weil natürlich haben auch Politikerinnen eine sehr, sehr große Verantwortung, was sie denn da fabrizieren. Klar. Und ich erlebe, dass sich auch sehr viele Leute einfach in diesen Diskurs einmischen, die absolut null Ahnung von Migrationspolitik haben. Und ich habe mich mit dem Thema, auch als ich im Bundesvorstand war bei den Grünen, immer noch ein bisschen mehr beschäftigt als jetzt. Jetzt habe ich es eigentlich eher von dieser finanzpolitischen Seite im Haushaltsausschuss betreut. Aber selbst von der Beschäftigung damit kann ich eigentlich ganz oft sehen, dass Leute von der CDU, die in irgendwelchen Talkshows sitzen, halt überhaupt nicht wissen, wovon sie reden. Sorry, aber wenn dann jemand wieder davon erzählt, dass ja einfach nur Pull-Faktoren abgeschafft werden müssen und dann kommen ja weniger Leute, das ist halt einfach wissenschaftlich widerlegt. Also also die müssen sich halt mal die Studienlage einfach angucken, was denn wirklich dazu führt, warum Leute sich welches Zielland aussuchen, was eigentlich wirklich dafür sorgt, mehr Ordnung auf Fluchtrouten zu schaffen und was wirklich eine Möglichkeit ist, Integration zu befördern und so. Das sind alles so Fragen, da muss man auch Außen- und Innenpolitik zusammendenken und das mal machen, aber es wird halt nie so gemacht, sondern es wird halt immer sehr, glaube ich, anhand der Debatte oder anhand der Fragestellung von vielen Politikern, wie komme ich durch die nächste Talkshow und stelle mich da so ein bisschen als harter Hund auf, diskutiert. Und das ist, glaube ich, sehr toxisch, weil da natürlich auch sehr viele Menschen gar nicht mehr verstehen, was sind denn jetzt wirkliche Lösungen, weil die Debatte darüber gar nicht mehr stattfindet und sich dann wirklich so Scheindebatten durchsetzen und Scheinargumente das sind, womit Politiker durchkommen in der Sache. Und das ist etwas, was ziemlich bedauerlich ist. Und deswegen glaube ich auch, dass dieser Koalitionsvertrag ehrlicherweise so ausschaut, wie er ausschaut.
Ja, nämlich so, dass alle zufrieden sein sollen und schlussendlich ist wahrscheinlich keiner zufrieden. So, ne? Das kann das Problem sein, glaube ich, bei solchen.
Ja, und vor allem muss man ja die Probleme mal angehen und sich auch mal trauen, den Leuten die Wahrheit zuzumuten. Ich glaube, also weil du ja auch gefragt hast, wieso machen die es denn so? Mhm. Also ich habe das jetzt zum Beispiel krass erlebt in Bayern in dem Wahlkampf, dass häufig mit diesen Worthülsen auch die Leute dann von der CSU auf diesen Podiumsdiskussionen vor Ort sind. Ja. Ich kann gar nicht...
Die Grünen, ich muss sofort an das Seehofer-Gift denken. Die Grünen!
Ja, damit oft, aber ich will ja niemandem vorwerfen, niemand kann in jedem Thema super krass drin sein, aber allein schon, dass diese offiziellen Parteiwordings so sehr einfach an diesen Worthülsen geklammert sind... und nicht an der Frage, wie kann man es jetzt wirklich realistisch lösen.
Woran denkst du, wenn du Worthülsen sagst? Was meinst du?
Ja, zum Beispiel sowas wie, wir müssen jetzt endlich mal die Fluchtmigration von der Arbeitsmigration trennen.
Ah ja.
Und das machen die Grünen ja nicht. Ja. Und das stimmt halt nicht, weil wir wollen natürlich auch dafür sorgen, dass wir die erzwungene Migration runterfahren durch Fluchtursachenbekämpfung, durch legalere Fluchtwege, durch eine Ordnung auf den Fluchtrouten. Aber wir sagen halt auch, die Leute, die schon mal hier sind, warum sollen die nicht arbeiten? Und dann wird es halt immer so vermischt und das macht die Leute halt dümmer am Ende von so einer Podiumsdiskussion. Ja, aber das eigentliche Problem ist eben, dass sie ihre Verantwortung nicht sehen in dieser Problematik, weil das haben wir ja auch bei anderen Themen. Beim Thema Haushalt hatten wir es ja genauso. Da sind die dann rumgelaufen die ganze Zeit. Und ich meine, selbst bis hin zu Alexander Dobrindt, der in den Talkshows dann mir erklärt hat, warum das mit der Schuldenbremse alles super funktionieren wird, man einfach nur ein bisschen Geld bei den Ausländern und den Bürgergeldempfängern wegnimmt und dann wird es nicht schon ausgehen.
Kurios, ne? Das ist also wie das vor der Wahl im Wahlkampf rausgehauen wurde und dann noch wieder kassiert wurde anschließend oder eben nicht offiziell kassiert, sondern einfach so unter den Tisch fallen gelassen. Das ist eigentlich für Leute wie dich, die natürlich primär drin sind, aber auch für Leute wie mich, die das viel beobachten, das ist schon kurios.
Ja, und ich würde mir einfach mal wünschen, und wir brauchen halt, wenn wir den Faschismus aufhalten wollen, brauchen wir eine konservative Partei, die ehrlich zu den Menschen ist und sagt, vielleicht müssen wir unsere Programmatik auch an der Stelle mal anpassen, um der Realität gerecht zu werden. Das machen wir Grüne ja auch so. Also, wenn wir diese Ehrlichkeit an den Tag legen würden als demokratische Kräfte, dann wäre das eine viel sinnvollere Strategie gegen die Rechtsradikalen, als immer so teilweise deren Argumente mit einzukaufen, aber dann an der Realität zu scheitern.
Denn das produziert Enttäuschung, du hast es schon gesagt. Da sind wir genau bei dem Thema Vertrauen und Demokratie. Und ich finde, darüber sollten wir auch reden. Also was läuft da schief? Also ich habe jetzt zum Beispiel eine Umfrage vom ZDF in der Recherche für heute gefunden. Da geht es letzten Endes, ging es da um CDU, CSU und Merz zum Thema Schulden, eben was wir auch gerade besprochen haben, ob den Vorwurf der Wählertäuschung auch rechtfertigt, ob das Wählertäuschung ist, was sie gemacht haben. Und da haben tatsächlich, je nachdem, wen man fragt natürlich, CDU, CSU, aber davon sagen fast 44% immer noch ja, das war Wählertäuschung. Insgesamt sagen von über alle Parteien hinweg 73% ja, das war Wählertäuschung. Das hätte man so nicht machen können, sollen, dürfen. Und ich glaube, da ist ganz viel dran, ne? dass sich da einige Leute veräppelt vorkommen nach der Wahl und Merz so auftritt, als hätte er es immer so gesagt oder zumindest nicht ausgeschlossen. Ne? Was läuft denn da schief? Und siehst du Merz vielleicht auch als Symbol für einen Vertrauensverlust in Demokratie und Politik? Oder?
Naja, ich glaube, das Problem ist der mangelnde Respekt vor den Bürgerinnen und Bürgern. Dass man sie nicht behandelt wie Erwachsene, sondern halt denkt, den müssen wir jetzt irgendwas erzählen im Wahlkampf, damit die uns wählen. Und ich meine, die Leute sind ja auch nicht blöd. Natürlich merken die diese Unehrlichkeit ja auch. Und ich glaube, dass das wirklich so eine paternalistische Vorstellung ist von Wählerinnen und Wählern.
Also Bevormundung.
Genau. Also mein Gefühl ist, Konservative kommunizieren unehrlich strategisch, weil sie glauben, dass man den Leuten die Wahrheit nicht zumuten kann. Und so können wir aber auch in so einer globalen, krisenbehafteten Welt überhaupt nicht demokratisch arbeiten. Weil wenn du ein politisches Mandat dir abholen willst als demokratische Partei, um eine Krise zu lösen, musst du den Leuten auch erstmal erklären, wenn du den Zugang zu diesen Informationen hast, und das hast du als Politikerin schon allein deshalb, weil du dich ja mit mehr Zeit mit dem Problem beschäftigen kannst. Dann hast du aber die Aufgabe, eine ehrliche Einschätzung auch ehrlich zu diskutieren.
Ja.
Und nicht zu sagen, ein Teil meiner Antwort könnte sie verunsichern, deswegen erzähle ich dir mal was anderes. Ja?
Den habe ich auch in meinem Buch zu Wahrheit und Verschwörungen drin, dass dieser Satz von Thomas de Maizière war das damals, ne? Ja. Dass er sagte, ein Teil der Antwort könnte sich verunsichern, dass der so spektakulär irgendwie gut in Anführung, also schlecht war natürlich, aber also der hat Leute so verunsichert, einfach weil ich kann es dir nicht sagen, weil die Wahrheit würde dich so schockieren und das lässt dir so ein Vakuum oder so eine Leerstelle entstehen, da kann jeder seine Ängste reinlegen, seine Befürchtungen, und die Wahrheit, die Herr de Maizière im Kopf hatte, die war wahrscheinlich nur ein Zehntel so schlimm oder was auch immer wie alles andere, was...
Das war die Kaffeemaschine.
Das war die Kaffeemaschine. Eine Kaffeemaschine.
Sehr authentische Situation hier.
Ja, das ist... Der Satz von Thomas de Maizière damals, also dass er sagte, ja, ein Teil meiner Antwort könnte sich verunsichern, das hat Leute ja so verunsichert, weil man so viel reinlegen konnte, weil das so eine Leerstelle entstanden ist dadurch und die eigenen Befürchtungen von den Menschen wahrscheinlich viel schlimmer waren, als was Herr de Maizière im Kopf hatte damals. Und wie kommt das denn, diese Angst vom Wähler, vor der Wählerin, dass man, wenn man die in Watte packt, hält man die für so fragil? Was ist da los?
Tja, ich würde das ja auch sehr, sehr gern mal wissen, ehrlich gesagt. Aus meiner Sicht ist es schon auch ein, ja, vielleicht auch ein bisschen veraltetes Verständnis einfach von, wie muss man sein als Politiker, und das hat man dann halt irgendwie nie hinterfragt. Und es ist ja auch aus einer Zeit, wo die Leute noch nicht die Möglichkeit hatten, auch sehr, sehr viel zu hinterfragen, was natürlich durch das Internet möglich ist, was Politiker so erzählen. Und erstmal ist es ja auch sehr gut, dass das möglich ist. Nur das Problem ist, dass natürlich dieser Raum von Unehrlichkeit auch mit sehr krasser Demokratieverächtlichung dann gefüllt werden kann. Und genau das versuchen ja die Rechtspopulisten. Also jede Halbwahrheit von einer Person, die sich so als politisches Establishment fühlt, kann man ja dann nutzen, um zu sagen, seht ihr, das ganze System macht gar keinen Sinn und müssen wir jetzt mal abschaffen. Und genau deswegen sollte man ja mal hinterfragen, ob diese Art von paternalistischer Politik richtig ist. Ich meine, zum Beispiel würde ich aber auch gar nicht sagen, das sind nur die Konservativen, weil ich glaube, allen und insbesondere auch uns Grünen ist es zum Beispiel in der Pandemie ja auch nicht gelungen, einen ehrlichen Umgang mit der Frage, was wissen wir und was wissen wir eigentlich nicht als Politik zu finden, sondern es gab schon auch da die Kommunikation so sehr stark so, ja, also wir haben mit den Virologen geredet und genau deswegen müssen wir das jetzt so machen, sorry. Und das hat ja zum Beispiel halt auch bei vielen Leuten eine teils berechtigte, teils nicht berechtigte Kritik ausgelöst, wie eigentlich mit ihnen in der Pandemie umgegangen ist. Und man hätte, glaube ich, viel mehr erklären müssen, so okay, das wissen wir nicht. Aber aus dieser Abwägung heraus würden wir jetzt empfehlen, das so zu machen, auch wenn es sein kann, dass es vielleicht sich später mit den neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen herausstellt, dass es dann nicht notwendig gewesen wäre. Aber wenn wir das Risiko mitdenken, was es bedeutet, wenn es andersrum ist, dann ist das vielleicht die bessere Abwägung. Ja, und ich glaube, diese Komplexität muss man sich zutrauen. Und ich glaube, die einzige gute Strategie gegen diese Angst und Verunsicherung mit der Handlungsfähigkeit von demokratischer Politik in Krisenzeiten ist Ehrlichkeit.
Ja, das ist ein schöner Satz. Ich glaube auch, also man sollte seinem Wähler, seinen Wählern, Wählerinnen möglichst viel zutrauen, auch Klartext servieren. Aber andererseits kommt ja auch nicht immer gut an. Ne? Also ich glaube, Robert Habeck hat das in Teilen probiert, zumindest mal den Leuten mehr zuzumuten oder aufs Brot zu schmieren und nicht nur irgendwie so Wohlfühlparolen oder nach der Wahl wird alles anders zu geben, sondern auch gerade Stichwort Klimakrise und sowas, dass man sagt, hey ja, das wird hart, es wird Veränderungen geben müssen und wir müssen unsere Lebensweise in Teilen ändern. Und ich glaube, auch das wollen dann viele auch nicht hören. Das stimmt dann auch wieder. Ne? Also ich bin nicht für Leute in Watte packen und so, ne? Aber so in Teilen kann ich dann diese Angst auch schon so ein klein bisschen verstehen von Leuten, die nach Wählergunst und nach Prozenten gucken.
Nee, klar. Also ich meine, das ist natürlich auch was wir Grüne gut kennen. Es gibt auch oft das Kill-the-Messenger-Problem. Ja, also wenn man den Leuten erzählt, pass mal auf, die Klimakrise wird übrigens ziemlich beschissen, dann gibt es ja häufig auch einen sehr fruchtbaren Boden für einen Angriff der rechten Populisten, die dann sagen, na, die Grünen haben sich das ausgedacht, um euch zu kontrollieren. Und seht mal, das sind jetzt... wenn wir die Grünen nicht hätten, dann hätten wir die Klimakrise ja gar nicht. Also sind die Grünen schuld, dass die Klimakrise gerade überhaupt eine Debatte ist, die dir Angst macht. Ja? Und das ist natürlich ein Problem, nur ist, glaube ich, nicht die Reaktion darauf, diese Debatte nicht zu führen, sondern du musst Maßnahmen mitgeben, wie wir uns aus dem Problem rausarbeiten können und eine positive Perspektive anbieten, also Zuversicht zu geben, die aber nicht nur einfach so als Worthülse dargeboten wird, sondern konkret hinterlegt ist mit Maßnahmen, wo die Leute sagen, okay, da kann ich Teil davon sein und es macht irgendwie Sinn. Und das ist aus meiner Sicht, vielleicht hat doch noch jemand eine bessere Antwort, aber also bisher denke ich, dass das die einzige Art und Weise ist, wie man vernünftig demokratisch handeln kann.
Ja, demokratisches Handeln sehen wir auch gerade, also wir können, glaube ich, eigentlich haben wir alle genug auch von Donald Trump und USA, aber vielleicht können wir auch das nicht ganz ausklammern zumindest. Wie siehst du denn überhaupt das, was gerade in Übersee, wie man so manchmal sagt, passiert? Also Donald Trump, der Trumpismus oder allgemein eben auch die allgemeine Unberechenbarkeit der Welt, diese ganze Zollgeschichte gerade, die Börsencrashs, in Klammern auch ich habe einen Teil meines Ersparten an der Börse und durfte dann auch zugucken, wie das wegschmilzt. Man darf sich natürlich nicht verrückt machen lassen und keine Ahnung, das musst du dann aussitzen und so. Und wer jetzt unbedingt ans Ersparte muss, der oder die ist arm dran im engeren Sinne. So, ne? Ich lasse es liegen und hoffe, das wird so ein bisschen wieder auf lange Sicht. Aber und man ist ja eh privilegiert, wenn man Cola vor und Kante hat, so ist ja auch, das stimmt natürlich auch. Aber ne, was für Zeiten das sind und wie krass das ist und einfach wie... vielleicht auch ein Trump alles, man fühlt sich ja, als wäre diese Trump-Präsidentschaft, diese zweite, als wäre er schon ein Jahr im Amt oder so.
Ja, ja, voll. Also so wie viel man in so kurzer Zeit kaputt machen kann, ist schon auch erstaunlich.
Also Vertrauen in die Demokratie international, ne?
Ja, ich meine, das Problem ist ja, dass Trump halt in so eine wahnsinnige Leerstelle auch reingegangen ist. Die Leute sind ängstlich aktuell. Wird meine Zukunft überhaupt noch besser sein können? Die progressiven Parteien, inklusive uns, ja, haben es verpasst zu sagen, ja, und zwar so. Ja, das ist das, was wir schaffen müssen. Und da geht Trump rein und sagt, ja, es wird vielleicht alles scheiße, aber nicht für dich, weil ich kämpfe für dich, dass du bei den Starken dabei bist. In dieser neuen Welt des Rechts des Stärkeren. Das ist das Versprechen. Deswegen ist es ja auch nicht so überraschend, dass gerade jemand, der diese Regeln des bürgerlichen, demokratischen Austauschs so sehr einfach vom Tisch runterschmeißt, dann halt auch so einen großen Wahlerfolg haben kann. Und also er wurde ja nicht sozusagen, obwohl er die Demokratie verächtlich macht und ihre Regeln gewählt, sondern genau, weil er das macht.
Ja.
Und weil die Leute in ihm halt so ein Schutzpatron für sich selbst sich identifizieren. Und das macht natürlich auch eigentlich inhaltlich gar nicht so viel Sinn, weil das, was er gerade tut, also diese Börsencrashs verursachen, auch wahnsinnig viele Regularien verändern, die eigentlich das Gemeinwohlinteresse voll zurückfallen lassen hinter mächtigen, großen, partikularen Interessen. Also ist auch in den Hintergrund geraten, weil es momentan vor allem um so eine emotionale Frage von gehöre ich zu den Starken, ja oder nein, geht für viele. Und das ist, glaube ich, auch wahnsinnig schwer, wenn das sich mal so verhärtet hat, da wieder rauszukommen. Also deswegen, ich würde sagen, was sich da gerade zeigt, ist insbesondere ein abschreckendes Beispiel, wo unsere Gesellschaft hier in Europa nicht hinkommen sollte.
Mhm.
Und wo wir, glaube ich, solange es noch geht und wir noch die Möglichkeit dafür haben, diese vernünftigen Räume zu füllen, um zu sagen, wie es anders gehen kann, wie man diese Zuversicht, diese auch begründete Zuversicht herstellen kann gemeinsam, füllen muss. Und genau das haben halt die Demokraten in den USA eben nicht geschafft. Ich hoffe, dass es nochmal was wird, aber es ist halt, je mehr Trump natürlich dann auch an Räumen zerstört, wo sowas organisiert werden kann, desto schwieriger wird es.
Ja.
Und allein schon mit der Presselandschaft und ja, auch der Zerschlagung von Zivilgesellschaft etc. wird es immer schwieriger. Und ich meine, die Wissenschaftsbubble geht ja auch weg.
Ja.
So, also da werden die Räume immer kleiner, wo diese Möglichkeiten da sind, was dagegen zu tun. Und deswegen ist es wirklich so, und es nervt mich auch, dass ich das immer wieder sage, aber so der Last Wake-up-Call. Aber ist es halt, ja.
Ja. Es ist eigentlich nicht mehr 5:12, es ist 12:30 ne, ungefähr.
Genau.
Und ich finde auch, ich beschäftige mich auch ganz viel mit Fragen des Widerstands und des möglichen Widerstands gegen so eine antidemokratische, autokratische, in Teilen ja auch faschistische Entwicklung, ne, wie wir sie in den USA sehen oder wie wir sie eben auch mit dem AfD-Erfolg in Teilen in Deutschland sehen. So. Und was du schon sagst, ich würde auch sagen, dass zivile Bündnisse, dass man sich trifft, dass man die Zivilgesellschaft sich zusammenschließt, dass man natürlich demonstriert, aber dass man auch einfach sich, dass man netzwerkt und probiert dagegen zu halten, dass man Parteien beitritt vielleicht auch und dass man so gut es geht einfach dagegen hält und diejenigen supportet, die Support verdienen und diejenigen in Anführungsstrichen natürlich also gewaltlos bekämpft, aber bekämpft, die Säge an die Säulen der Demokratie legen. Vielleicht genug von den Rechten, ist ja auch so ein Klischee, dass man immer über die anderen redet und auch vielleicht zu wenig über einen selbst oder auch vielleicht über Gleichgesinnte. Ich möchte mit dir heute noch über auch linksprogressive Bündnisse reden und die Frage, ja, wie, also der Wahlkampf ist vorbei in Deutschland, die Linke hat, die Partei Die Linke hat sehr gut abgeschnitten, überraschend gut, liegt jetzt momentan auch mehr oder minder mal so gleich auf mit den Grünen, mal ein bisschen mehr. Ist ein bisschen weniger, mal die Grünen ein bisschen mehr, auf jeden Fall. Und dennoch, also die linken Parteien, und überhaupt, da fängt es ja schon an. Was ist denn überhaupt links? Ne? Also da fängt es ja schon an. Ne? Aber wir nehmen das jetzt mal so, können gleich später über die Vokabularien noch reden. Aber links-linke Grabenkämpfe waren durchaus dominant im Wahlkampf. So kann man es, glaube ich, sagen. Also ich musste da so ein bisschen auch denken an Monty Python und das Leben des Brian, ne? So die Volksfront von Judäa oder die jüdische Volksfront und so. Ne? Also irgendwie wollen alle linken Parteien, sage ich jetzt mal, mehr soziale Gerechtigkeit, in Klammern, was das bedeutet, wird dann unterschiedlich gedeutet, wollen progressive Politik, in Klammern, was das ist, ist nicht ganz klar, und wollen auch Fortschritt, aber was das ist, darüber herrscht Uneinigkeit. Und ich frage jetzt dich mal, wie siehst du das? Also wie stehst du zu diesen links-linken Grabenkämpfen? Kann man die, sind die, kittet sich da schon was?
Ja, wie gesagt, wir haben jetzt voll viel erstmal uns mit uns selber beschäftigt in unserer Bundestagsfraktion, weil jetzt gerade natürlich auch nochmal die Prozesse in den jeweiligen Fraktionen laufen, welche Ausschüsse besetzt man eigentlich wie und so. Deswegen hatten wir jetzt noch nicht so viel Zeit, wirklich mal so einen Austausch mit den anderen Fraktionen zu machen. Ich habe aber tatsächlich auch schon länger viele persönliche Kontakte auch in die Linkspartei hinein, aber auch in die SPD hinein, auch mit einzelnen vernünftigen CDU-Abgeordneten, die auch antifaschistisch unterwegs sind, ist auch sehr wichtig. Ja, und ich glaube, dass man diese Bündnisse auch extrem stärken muss jetzt in der kommenden Zeit und eben sich nicht in irgendwelchen Grabenkämpfen verschanzen darf. Weil am Ende, also ich sage es mal ganz hart, am Ende, wenn tatsächlich Rechtsradikale an der Macht sind, ist es auch völlig egal, ob du bei den Grünen, bei der Linkspartei oder in der SPD dich engagiert hast. Du hast dann auf jeden Fall ein großes Problem. So. Ja. Also und natürlich auch viele Menschen, die Migrationsgeschichte haben, nicht zu dem dazugehören, was Rechtsradikale als normal definieren. So. Und deswegen muss uns doch allein schon diese Gefahr so krass zusammenschweißen. Und trotzdem gibt es natürlich auch, und ich bin absolut dabei zu sagen, wir müssen jetzt eine Machtperspektive auch aufbauen, damit, weil ehrlich gesagt ist es doch so, wenn wir es nicht schaffen, eine linke Machtperspektive für eine kommende Bundesregierung aufzubauen und viele Dinge, die da bis dahin noch geklärt werden müssen, jetzt auch endlich mal zu klären, dann ist es eigentlich eine ewige Regierungsgarantie für rechtere Parteien, die momentan sich leider immer mehr Richtung Faschismus auch öffnen. Und das ist auch ein Problem. Und deswegen ist es einfach ein klarer Handlungsauftrag.
Stichwort Brandmauer auch, meinst du zum Beispiel?
Ja, weil wer weiß, wo die irgendwann noch steht, diese Brandmauer. Also momentan bröckelt sie sehr.
Ja, falls sie noch steht, falls sie nicht, ne? Ja. Falls sie nicht schon ein Gartentürchen geworden ist hier und da. Ja, das, ja, okay. Was meinst du mit Macht, was für die Formulierung?
Machtoption. Ja, dass man halt sagt, es könnte eine Möglichkeit sein, dass auch Grüne, Linke und SPD zusammen regieren, 2029. Nur haben wir natürlich ehrlicherweise, man kann das dann immer so sagen, ah ja, wir wollen dann mal Rot-Rot-Grün machen. Diese Phase gab es ja auch, wo das immer alle Parteilinken auch aus SPD und Grünen und die Realos bei den Linken sich so gegenseitig erzählt haben.
Ja.
Aber es hat halt nie stattgefunden, weil eben sehr harte Themen nicht miteinander ausdiskutiert waren. Und die gibt es. Und deswegen plädiere ich dafür, dass wenn man es wirklich will, muss man die jetzt ausdiskutieren. Und da auch nicht einfach, weil man sich ja nicht angreifen will, das dann nicht diskutieren, sondern es halt klar in der Sache zu besprechen. Und da gibt es natürlich Punkte wie obviously die Außenpolitik, also ja. Was heißt globaler Antifaschismus? Da habe ich noch keine richtig gute Antwort, wo ich sage, das können wir jetzt mit der SPD und der Linkspartei dann so machen. Und da gibt es noch viele Fragezeichen, ob man sich da einigen kann und ob überhaupt die Analyse die gleiche ist. Ja? Weil da gibt es ja auch schon 10 verschiedene Analysen, die ich von linken Politikern zum Beispiel dazu gehört habe. Aber auch bei der SPD zum Beispiel ist da noch viel Diskussionsbedarf, den ich sehe. So, und dann ist es natürlich auch so, dass die Frage von Verteilungsgerechtigkeit auch sich angeguckt werden muss. Weil wir haben doch alle seit vielleicht schon Jahrzehnten eigentlich, ja, in unserem Programm steht, wir wollen eine Vermögenssteuer wieder einführen. Wir wollen eine gerechtere Erbschaftssteuer machen. Aber es wurde nie umgesetzt. Ja. Und da muss man ja vielleicht auch mal gucken, woran liegt es eigentlich? Was sind da die Probleme? Und wie können wir eigentlich eine Verteilungsgerechtigkeit so konzeptionell gestalten, dass sie die Verteilungseffekte erreicht, die wir haben wollen, und dann auch mal in der Realität umgesetzt wird und man nicht immer zum Beispiel eine Bundesratsmehrheit auch noch dafür braucht, was dann halt immer der Killer ist in der Koalitionsverhandlung im Bund oder so, ja? Und diese ehrlichen Fragen muss man sich mal stellen, um das wirklich glaubwürdig dann auch aufbauen zu können.
Ja, übrigens Vermögens- und Erbschaftssteuer und so, das nochmal kleiner Rückgriff auf den Koalitionsvertrag, da hat unter anderem auch Thilo Jung nochmal darauf hingewiesen, dass beide Begriffe in den 146 Seiten des Koalitionsvertrages gar nicht auftauchen. So.
Nee, also verteilungspolitisch wird das habe ich ja eben gar nicht erwähnt, wird es auf jeden Fall auch sehr schlecht werden, weil diese Steuerentlastung, das wird jetzt auch nochmal gerade durchgerechnet, habe ich jetzt noch nicht sozusagen eine fertige Berechnung vorbereitet, aber die Verteilungswirkung von diesem Koalitionsvertrag ist absehbar nicht gut, weil es sehr, sehr viele Entlastungen gibt, die besonders Besserverdienenden zugutekommen und die Entlastungen oder die Refinanzierung eben nicht durch eine höhere Belastung von hohen Vermögen oder so etwas da jetzt drinsteht, sondern das halt über die Steuereinnahmen bzw. Kreditaufnahmen dann halt im Haushalt geschehen wird.
Und somit eine ungleiche Vermögensverteilung bestehen bleibt oder schlimmer wird.
Genau.
Ja, aber zurück vielleicht sogar zum links-linken Versöhnungsprogramm, zum links-progressiven Versöhnungsprogramm. Also du plädierst dafür, dass wir aus realpolitischen Gründen und im Hinblick auf 2029 oder wann auch immer die nächste Wahl stattfindet, vielleicht findet sie ja eher statt.
Tja, genau.
dass wir das Kriegsbeil vergraben. Ist das dein Plädoyer?
Ja, ich finde vor allem, wir sollten nicht mit dem Anspruch miteinander diskutieren in den progressiveren Parteien, so die Wählerschaft dem anderen wieder abspenstig zu machen und zu so einem Nullsummenspiel innerhalb des progressiven Spektrums zu machen, sondern wir müssen alle den Anspruch haben, meinungsbildende Kraft zu werden und einfach den Raum für progressive Politik größer zu machen.
Mhm. Das klingt gut.
Und dafür brauchen wir aber eben auch harte Debatten in der Sache. Und wenn du sagst, Kriegsbeil begraben, ja, aber es sollte eben nicht bedeuten, dass man nicht mehr den Fish on the Table macht und die Debatten, wo wir wahrscheinlich auch sehr hart miteinander erstmal diskutieren müssen, um zu einem gemeinsamen Ergebnis zu kommen, scheut.
Und dass man den Elephant in the Room adressiert, zum Beispiel auch eben, du hast es schon genannt, Außenpolitik. Und ich habe das ja auch persönlich hinter mir, auch in diesem Podcast, auch Diskussionen um Aufrüstung, um Verteidigungspolitik oder so. Auch Sachen, die ich als vernunftgeleitete oder einfach, ne, also Putin, dem ist es nun mal, da können wir noch so pazifistisch daherlabern. Der führt einen Vernichtungskrieg gegen die Ukraine und droht uns allen natürlich auch mit der Existenz. Und trotzdem habe ich den Eindruck, in den letzten Monaten gibt es da immer noch sehr viele, auch gerade aus dem Bereich von Die Linke und Co., Wählerinnen und Wähler, aber auch Politikerinnen und Politiker, die dann durchaus eine Haltung haben, die einfach so, ja, einfach Trivialpazifismus ist, so, ne? Die dann sagt, nein, Waffen sind immer doof und nein, Aufrüstung ist immer doof und wir müssen irgendwie wir kriegen das doch irgendwie friedlich und mit Worten gelöst, so, ne? Und denkst du so, ja, in einer perfekten Welt halt schon irgendwie, aber in der Welt, die halt gerade vorliegt und in der Welt, die einem Wladimir Putin im Kopf ist, offenbar nicht. So, Punkt. Ne? Und da muss man halt auch mit Gegendruck und auch mit militärischem Gegendruck und auch mit einem verteidigungsmilitärischen Gegendruck agieren, der dann auch ethisch und politisch natürlich legitim ist. So, wenn man sich verteidigt, wenn die Ukraine ihre Fortexistenz, Leib und Leben verteidigt, dann ist das aus meiner Sicht eine ethisch legitime Geschichte. So, ne? Und das sehen aber beileibe eben nicht alle so im linksprogressiven Lager. Und da frage ich mich eben auch, wie adressieren wir das? Ne? Das sind ja so Sachen, wo man so gar nicht auf, also manche nationalen Geschichten, ne? Also hier denken wir an Sozialpolitik, national, vielleicht da kann man sogar auch zusammenfinden, aber sowas Außenpolitik und so, da sehe ich noch riesige Gräben und nichts, was man einfach so jetzt sich einigen kann.
Nee, und ich glaube, wir sollten auch als politische Linke, und zu der zähle ich mich definitiv, auch mal über unseren Staatsbegriff nochmal reden. Ja. Weil ich glaube, das Problem ist, und jetzt kenne ich auch aus meinem eigenen Freundeskreis, es gibt einfach sehr viele Menschen, die halt aus so einer linken Tradition heraus den Staat erstmal sozusagen aus so einer Klassenlogik heraus als den Unterdrücker wahrnehmen und die Menschen als diejenigen, die vom Staat unterdrückt werden. Und ich meine, klar, es gibt natürlich auch machtpolitische Dinge, die der Staat macht, die kritikwürdig sind, aus einer machtkritischen Perspektive und so weiter, können wir überall gerne drüber diskutieren. Nur ist de facto ja so, dass erstmal ein demokratischer, liberaler Rechtsstaat dich ja auch als Individuum schützt und dir auch bestimmte Rechte garantiert.
Na klar.
Und über diesen Rechtsstaatsbegriff müssen wir auch mal reden. Und was eigentlich daran auch an emanzipatorischem Potenzial steckt, was wir nicht einfach über Bord schmeißen dürfen. Und genau das will aber ja Wladimir Putin beerdigen, diese Errungenschaften, die wir ja gerne noch weiter ausweiten sollten. Und vor allem ist ja auch das Problem natürlich, dass die Freiheitsversprechen der liberalen Demokratie eben nicht für alle Menschen zugänglich sind. So, und darüber müssen wir immer sprechen, aber gleichzeitig eben auch in der Lage sein, das, was wir schon erreicht haben, nicht wieder hops gehen zu lassen. Und dieser Gleichzeitigkeit müssen wir uns halt auch als politische Linke stellen. Und das bedeutet für mich eben auch, dass wir den Staat eher betrachten sollten als so ein Konglomerat, wo Interessenskonflikte ausgetragen werden. Wir aber eben auch sagen, ja, genau deswegen ist es ja wichtig, den zu gestalten und eben gerade auch diese rechtsstaatliche Demokratie als Möglichkeitsraum zu erhalten, um das tun zu können. So, und da macht man sich das Leben vielleicht ein bisschen schwerer, als zu sagen, der blöde Staat oder so. Aber diesen Luxus können wir uns halt auch nicht mehr leisten als politische Linke. Da müssen wir halt mal schlauer drüber nachdenken. Und genau, und das bedeutet eben auch, dass wir in außenpolitischen Konfliktlagen natürlich auch den Staat als handelnden Akteur gestalten müssen. Und das bedeutet nicht, dass man jetzt alles irgendwie so einer nationalistischen Logik unterwerfen sollte, sondern eben gucken sollte, was bedeutet denn wertebasierte Politik und wie schaffen wir es, dass Antifaschismus halt nicht an der Grenze der nationalen Frage endet. Ja? Und das ist doch eigentlich was eine modern denkende Linke irgendwie hinbekommen muss. Aber wir führen halt bisher diese Debatte überhaupt nicht miteinander in einer vernünftigen Art und Weise, sondern ich habe den Eindruck, es geht vor allem wieder in so Echokammern weiter, wo man dem einen vorwirft, ihr seid Kriegstreiber und den anderen vorwirft, ihr seid halt alle naiv und bescheuert.
Oder zynisch.
Genau, oder halt sowieso Zyniker. Gut, genau, das gibt's natürlich auch. aber auch Zynismus können wir uns gerade nicht leisten. Das ist ein Luxus, den man sich als politisch linker Mensch in dieser Zeit nicht leisten darf, weil das werden wir bitter bereuen. Ja. Weil das ist eine Bequemlichkeit am Ende. Und ich glaube, dass Zynismus auch immer davon kommt, wenn man keine Strategie hat. Und auch diese Strategielosigkeit kann man sich nicht leisten. So, deswegen bleibt uns nichts anderes übrig, als über diese harten Fragen miteinander solidarisch zu diskutieren, aber eben auch in einer Form, wo man sich nicht darum scheut, auch harte Kritik aneinander zu üben, aber halt in der Sache und eben auch mit der Perspektive eine gemeinsame Handlungsfähigkeit herzustellen.
Ja, das klingt gut, gemeinsame Handlungsfähigkeit herzustellen. Und eben, es ist hart in der Sache auch, das muss sein, das ist richtig, das ist wichtig. Und ich finde das auch immens kräftezehrend, auch gerade eben, was du schon sagst, dass Antifaschismus nicht irgendwie an der Ländergrenze aufhört, sondern was ist denn gerade Antifaschismus, wenn es nicht bedeutet, sich gegen Despoten, Autokraten, Faschisten, Leuten, die Vernichtungskriege treiben, entgegenzustellen, was das dann noch bedeutet, so, ne? Das ist irgendwie mir schleierhaft. Und wieso man dann lieber in seiner fast schon kindisch-pubertären Macht ist doof, der Staat ist doof, Nummer hängen bleiben möchte lieber, das ist mir einfach ein Rätsel. Und überhaupt auch, aber es stimmt, offenbar haben wir einen Teil, auch nicht nur im linken Lager, einen Teil der Bürgerinnen und Bürger, die von diesen Werten, von bürgerlichen Freiheiten, von Grundrechten, von den demokratischen Freiheitsräumen, Freiräumen, und du hast auch gerade von Möglichkeitsräumen gesprochen, die davon zwar theoretisch wissen oder es reicht die Köpfe, aber es reicht nicht die Herzen der Menschen. So, das ist irgendwie ein Problem, finde ich. Also mitunter kriege ich auch online und in Kommentarspalten, liest man ja eigentlich schon eine regelrechte Verachtung dafür, wenn man irgendwie die Werte der Demokratie müssen verteidigt werden, sagt, oder wenn man von demokratischen Idealen, die es hochzuhalten gilt, was ich gerade bei dir auch rausgehört habe, ja, wenn man sowas laut sagt in einem Raum, dann gibt es ein paar Leute, die fangen an mit Augenrollen und ein paar Leute, die fangen auch an und werden böse und schreiben einem dann, also kübeln einen dann voll mit Zynismus und sonst was. Warum und was können wir dagegen tun?
Ja, also die Beobachtung habe ich auch, insbesondere auch bei jüngeren Leuten, habe ich das im Wahlkampf zum Beispiel echt extrem viel erlebt. Also ich war jetzt so unterwegs in Bayern und habe auch mit vielen einfach so am Stand geredet und Haus der Wahlkampf gemacht und so weiter. Ja, und einfach viele, gerade Jüngere, haben überhaupt kein Gefühl, dass sie irgendwie repräsentiert sind in diesem Staat oder dass das irgendwas mit ihnen zu tun hat. Viele haben nur so dieses, ja, ist mir scheißegal, was ihr da macht, aber es ja auch, beruht ja auch auf Gegenseitigkeit, ne? Wird ja eh alles blöd. So. Also solche Gespräche habe ich echt viel geführt. Das hat mich auch irgendwie sehr traurig gemacht, auf eine Art.
Hut ab erstmal, dass du die Gespräche führst. Ja, und auch die, die musst du auch und muss man auch in deiner, in eurer Position und dass man da, aber ich sag's ganz offen, ich wüsste nicht, ob ich das könnte, ob ich da die Geduld, musste sich auch mit Geduld drangehen und Verständnis und Perspektivwechsel und ich will gar nicht unterbrechen, erzähl mal, wie es so gelaufen ist.
Nee, also ich, genau, es ist halt einfach mein Job, das zu machen und aber klar, es macht natürlich auch was mit mir, das stimmt. Aber ich glaube, am Ende ist es auch so, dass ich trotzdem merke, man kann auch schnell so einen Funken entfachen. Also, und das Problem ist nur, dass wir es gerade nicht schaffen, als progressive Kräfte zu sagen, so, okay, und das machen wir jetzt. Weil ich meine, am Ende ist es doch schon so gewesen, zum Beispiel, wenn wir uns daran zurückerinnern, vor einem Jahr, als diese ganzen fetten Demos waren gegen diese Remigrationspläne, die offengelegt worden sind bei den Korrektivgeschichten, Recherchen zur AfD. Oder auch, ja, was möglich war durch Fridays for Future. Und das Problem ist halt nur, dass viele Leute das Gefühl haben, der Resonanzraum fehlt halt so in der Politik. Und deswegen ist das ja auch eine Aufgabe für mich oder meine Fraktion, meine Kolleginnen und Kollegen auch in den anderen progressiven Parteien zu sagen, so ja, wir sind euer Resonanzraum und das, was ihr macht, das unterstützt uns und wir unterstützen mit dem, was wir hier machen, auch euch und wir kämpfen für euch so und das, was ihr erwartet. Und ich glaube, da steckt noch sehr viel Potenzial drin, weil ich glaube, diese Ampelzeit, wo halt zwei Parteien der linken Mitte miteinander koaliert haben, aber am Ende schon sehr viel auch schwierige Politik dabei rausgekommen ist.
Ja.
Und eine Linkspartei, die ehrlicherweise erst so richtig stark wurde, mitten in diesem Wahlkampf und davor ziemlich leise war an der Opposition.
War nicht mehr klar, ob die reinkommen, ne?
Also war genau eh nicht mehr klar, ob die reinkommen. Das hat halt einfach alle so ein bisschen demotiviert. Mhm. Und es war ja auch, und es ist ja auch global so ein bisschen so, alle gucken gerade so, okay, was passiert hier gerade so? Und ich glaube, es braucht halt Leute, die aussprechen, was gerade passiert, auch in aller Klarheit und Härte, weil auf der anderen Seite gibt es auch so eine gewisse Bräsigkeit, wo Leute, die sehr privilegiert sind, noch gar nicht gecheckt haben, wie schrecklich die Situation eigentlich gerade ist. Also da redet man auch sehr viel aneinander vorbei, habe ich so den Eindruck.
Ja.
So, und dann braucht es aber eine Klarheit, so, was kannst du denn jetzt machen, was können wir eigentlich machen und vor allem müssen aber, glaube ich, auch, also es muss, glaube ich, auch der Anspruch so da sein, dass wir voneinander gegenseitig erwarten, dass man sich da auch individuell drüber Gedanken macht, was man jetzt eigentlich machen kann, weil jeder kann irgendwas machen, ne? Und aber so eine Gruppenmentalität zu entfachen, dass es sich lohnt, da jetzt dabei zu sein, was zu machen, die Frage ist halt noch, was eigentlich, und aus meiner Sicht müsste das eben sein, man verteidigt vor Ort diese Möglichkeitsräume und man diskutiert darüber, wie es eigentlich besser laufen kann. Wie können wir eigentlich schaffen, dass es morgen wieder ein bisschen besser wird, als es heute ist? Das ist doch die Frage. Mhm. Und das, klar, also es braucht ganz viele verschiedene Maßnahmen dafür, aber vor allem erstmal das Commitment, dass demokratische Politik Krisen jetzt beherzt anpacken muss, sich nicht wegducken darf und auch vor allem dadurch ja die Möglichkeit hat, mehrere Krisen gleichzeitig zu lösen. Also da steckt ja auch eine Chance drin. Und ja, und diese Erwartung auch an die Politik, sag ich jetzt mal, die muss halt mal klar formuliert werden und nicht immer so partikularisiert irgendwie mal hier bei der Debatte und hier. Es muss so ein allgemeiner Anspruch sein, der nochmal stark gemacht wird. Und ich glaube, dann hat man auch die Möglichkeit, da viel Potenzial rauszuholen, weil unsere Gesellschaft ist ja noch nicht gekippt. Die gute Nachricht ist ja auch, wir sind noch nicht so wie in den USA.
Ja.
Es könnte so laufen, aber vielleicht können wir auch dieses abschreckende Beispiel nutzen, um das genau zu verhindern und auch zu sehen, es könnte auch anders laufen. Wir haben es halt in der Hand, wie es läuft.
Bestenfalls. Und ich glaube auch, man sollte dass die Welt und ihre Probleme und die Wirklichkeit in viele kleine lösbare, ne? Also man redet Probleme zerlegen. Ne? Man redet ja von multiplen Krisen und alles stimmt, es brennt überall, natürlich. Aber wenn man dann, wenn das dann zur Resignation führt, wenn man sagt, ja, es brennt eh überall, wir kriegen es eh nicht hin, die Welt geht eh vor die Hunde, dann ist man ja eben eher im Pessimistischen, im Dystopischen und dann hat man sicher nicht mehr die Lösungskraft, die die Politik oder auch politische Begeisterung eigentlich innewohnen sollte. Und ja, ich hoffe natürlich auch, dass wir die USA eher als abschreckendes Beispiel sehen und nicht als, als Vorbild. Klar, die AfD sieht einen Trump als Vorbild irgendwie, der ja jetzt wahrscheinlich baldige nächste Kanzler, Friedrich Merz, hat ja schon so ein bisschen manchmal auch den Spitznamen Sauerland-Trump oder sowas mitbekommen. Also, wie siehst du das? Wie viel Trumpismus steckt in einem Friedrich Merz?
Also ich glaube, dass Friedrich Merz leider auch einfach zu den orientierungslosen Menschen gehört, die nicht mit so einer verantwortungsethischen Motivation Politik machen, sondern eher gucken, wie kann ich Macht bekommen.
Mhm.
Ich glaube sowieso, dass eins unserer Probleme ist, dass die Dichte dieser Menschen, die gerade in politischen Spitzenämtern sind, einfach zu hoch ist und dadurch halt viel Bullshit passiert. Und deswegen ist ja auch mein Plädoyer gewesen, wir müssen mehr erwarten von Politik. Also wir müssen dafür sorgen, dass die Erwartungshaltung in der Gesellschaft dieses Problem offenlegt und auch sagt, wir brauchen mal wieder mehr Verantwortungsethiker, die da was machen. So. Und auch diese Erwartung muss auch in den Parteien mal wieder klarer werden, weil die entscheiden ja am Ende darüber, wer da gewählt wird und irgendwelche Spitzenämter. So, und das ist aus meiner Sicht das Problem bei Friedrich Merz. dass er immer wieder von so einer harten Ansage zu der nächsten harten Ansage kommt, aber sich nicht überlegt, wie kann ich eigentlich eine Politik mit Realitätsbezug machen und Vertrauen dadurch herstellen, dass ich tue, was ich sage und auch das Notwendige politisch populär mache, weil das, genau das ist ja die Aufgabe, die Politiker eigentlich haben. Und das, genau das tut er nicht, sondern er guckt immer, was ist gerade populär, was kann ich sagen, dann sage ich das und dann gucke ich mal, ob ich da irgendwie hinkomme und denke dann so, ah Mist, vielleicht klappt es gar nicht. Und dann ist die AfD halt leider wieder 2 Prozentpunkte gestiegen und das wiederholt sich ja die ganze Zeit, dieses Muster. Und ja, also aus meiner Sicht ist er jetzt nicht selbst jemand, der sich da total an Trump orientiert oder so, das weiß ich jetzt nicht. Aber sein Problem ist halt vor allem, dass er sich dadurch motiviert, was ist die nächste Schlagzeile, mit der ich irgendwie laufen kann und nicht, wie kann ich wirklich gute Politik für dieses Land machen. So. Und das ist halt eine Gefahr, die in ihm steckt. Und er ist natürlich dadurch auch sehr flexibel und dieses Vakuum füllen ja auch Leute in der Union, die eben aus purer Überzeugung einen rechteren Kurs haben wollen. Und das ist eben genau das, was Merz dann so gefährlich auch in diesen rechteren Kurs reintreibt. Und ja, deswegen, ich würde mir wünschen, dass auch in der Union diejenigen, die einen klaren Wertekompass haben, organisieren, dass die Führung der Union nicht langfristig bei denen liegt, die sich entweder vom Rechtsruck schon haben ideologisch indoktrinieren lassen oder treiben lassen, sondern ihn aus wertebasierter Haltung stoppen wollen.
Schöner Satz, ich stimme dir komplett zu. Und wir müssen auch wirklich, also egal, was man von Friedrich Merz hält oder nicht, der ist dann bald wahrscheinlich Chef und wenn man so möchte, zumindest Kanzler. Inwiefern der Kanzler jetzt der Chef ist, ist vielleicht hingestellt. Aber ich habe auch so eine These mal gelesen, die auch kurios fand. Klar, die USA und der Westen überhaupt, was ist der Westen, die Werte des Westens. Aber wir sehen ganz viele Werte doch jetzt erodieren oder eben ne, eine Russlandbindung der USA. Wer hätte es gedacht? Ne? Und das ist das sind doch Sachen, ne? Reagan und Co. rotieren im Grab. Nicht, dass es tolle Leute waren, aber trotzdem, ne? Da passiert ganz viele Umbrüche welthistorisch jetzt gerade, polithistorisch. Und da las ich dann auch was von wegen, ja, Friedrich Merz muss jetzt ganz schnell was hinkriegen, auch jenseits von so populistischem Applaus, denn vielleicht ist er ja bald der Anführer der freien Welt. Vielleicht ist er dann bald, ne, der Anführer des Westens, mit natürlich anderen aus mit Frankreich und Co. und so, aber er ist eine europäische Kühlerfigur der Freiheit und der liberalen Demokratie. Bald, wenn man so möchte. Ne? Und er ist irgendwie, ob wir wollen oder nicht, bald das Aushängeschild für das Modell liberale Demokratie, so eigentlich.
Ja, also ich habe mir tatsächlich auf der Münchner Sicherheitskonferenz nach J.D. Vance Rede gedacht, ist immer interessant, was jetzt die Opportunisten der CDU machen. Entweder sie kippen mit dieser US-Administration immer weiter in Richtung wir verabschieden uns von den Werten, Hauptsache wir sind Buddies hier mit der US-Administration, oder sie werden gepusht jetzt von diesem europäischen Aufbruch, der ja auch zu sehen ist von vielen EU-Mitgliedsländern oder Kanada oder Ländern, die sagen, okay, genau das Gegenmodell sind wir. Ja. Und das macht uns jetzt attraktiv.
Ja.
Und das könnte natürlich auch eine Chance sein, um so Leute, die eigentlich sehr opportunistisch strukturiert sind, und zu denen würde ich Friedrich Merz schon dazu zählen, hat man vielleicht rausgehört, dass die vielleicht sozusagen so ein bisschen eingedämmt werden in ihrem Ausgreifen nach rechts. Aber klar, ich meine, das ist natürlich auch ein bisschen eine zynische Hoffnung, weil man sich ja eigentlich Leute wünschen würde, die das halt aus einer wertebasierten Überzeugung heraus machen. Aber zum Glück gibt es ja noch einige, die in Demokratien Staatsoberhäupter sind, die auch eine Werteorientierung haben. Ich glaube, wichtig ist halt, um das vielleicht auch nochmal zu sagen, dass man das auch nicht zu so einer hohlen Phrase natürlich macht, ne? Weil das ist, glaube ich, auch ein Problem des Westens in der vergangenen Zeit gewesen, dass natürlich häufig diese Werteorientierung halt auch, das meine ich auch mit dieser Ehrlichkeit, etwas war, was sehr einen faden Beigeschmack hatte, zum Beispiel für Länder, die durch die Institutionen der Vereinten Nationen finanzpolitisch total benachteiligt worden sind, ja, weil da einfach sehr viele Logiken aus der Kolonialzeit noch eine Rolle spielen. Oder natürlich auch bei manchen Völkerrechtsbrüchen, wenn ja, Länder der NATO, die gemacht haben, jetzt nicht so eine laute Kritik gekommen ist und sich viele dann so denken, naja, also das mit diesem Wertebündnis, ist das jetzt überhaupt so? Und da müssen wir natürlich auch gucken, dass diese Glaubwürdigkeit eine Baustelle ist, an der auch gearbeitet werden muss, weil es stimmt ja auch nicht nur sozusagen in der Frage, wie wir uns jetzt hier als Zivilgesellschaft aufstellen oder als demokratische Politikerinnen und Politiker in Deutschland, sondern auch global. Demokratie leidet an Unehrlichkeit. So, das finde ich, ist auch eine These, die sich global zeigt, an dieser Frage, wie wertegebunden ist dieser Westen eigentlich wirklich? Und da finde ich, braucht es eben auch so eine, wenn man Bündnisse schmieden will, auch mit Ländern, die ein Interesse an diesem Völkerrecht haben, die auch ein Interesse daran haben, dass wir nicht in diese Logik des Rechtes Stärkeren zurückfallen, dann muss ja auch klar sein, dass mehr globale Gerechtigkeit dadurch ermöglicht wird. Mhm. Und dass das auch zu wenig war in der Vergangenheit. Und mit dieser Klarheit müssen diese Debatten auch verbunden werden. Und ich denke, das ist auch eine Chance, um vielleicht auch als politische Linke zusammenzukommen. Mhm. Ja? Weil das nämlich, das fällt mir zum Beispiel als Grüne, die in der Außenpolitik ja auch unterwegs ist, sehr, sehr oft auf, dass es total oft so getrennt wird. Ja, die einen kümmern sich irgendwie so, ne, um die transatlantischen Beziehungen, die anderen kümmern sich um diese postkoloniale Aufarbeitung. Das ist dann so eine klare Aufgabenteilung. So. Mhm. Nee, das ist halt einfach genau Teil der gleichen Frage, nämlich der Verteidigung von regelbasierter Weltordnung, ob wir das zusammen hinkriegen.
Ja. Ja, wir kommen so langsam zum Ende des Podcastes. Es ist schwierig mit den Werten und ich würde auch sagen, Werte, also dass man Werte hat und man sich nach ihnen richtet, heißt auch nicht, dass man immer in allen Punkten perfekt sie auslebt, ne? Und dass man die Handlungen, ne? Also ich will jetzt auch nicht die Tür für Doppelmoral öffnen, aber natürlich ist es so, dass man manchmal auch an seinen Werten und seinen Absichten und seinen Zielvorstellungen vielleicht auch scheitert. Das vielleicht, ne? Also besser man hat sie und scheitert, als man hat gar keine. Also Werte, ne?
Genau, man wird immer wieder an seinen Werten scheitern. Ja. Also das ist so und ich glaube, das kann man auch einfach, darüber muss man auch sprechen dann.
Ja.
Wichtig ist, dass man aber ernsthaft versucht, sich an ihnen zu orientieren.
Das ist ein wundervolles Schlusswort. Falls du nicht noch weitere hast, also ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du hier warst. Jamila, möchtest du noch irgendwas unbedingt, jetzt wäre der Moment noch, wenn du jetzt unbedingt was loswerden willst, gerne jetzt. Und
ja, werdet aktiv und wenn ihr vielleicht Ideen habt, was ich auch aus meiner Rolle noch Leuten mitgeben kann, was man jetzt tun muss gegen den globalen Faschismus, dann schreibt mir gerne. Ich werde auf jeden Fall auch versuchen, nochmal in den nächsten Wochen darüber nachzudenken, welche Handlungsempfehlungen man so konkret nochmal einfach rausgeben kann. Und da finde ich gut, wenn wir im Austausch bleiben.
Sehr cool, das denke ich auch. Wir sollten im Austausch bleiben und es ist auch gut, mit den Leuten im Austausch zu bleiben, nämlich indem bei dir jetzt Instagram zum Beispiel eine Anlaufstelle für dich ist. Also wo kann man dir folgen? Wo kann man dich erreichen? Wo soll man reinfolgen? Wo bist du aktiv? Nee, auch Blue Sky bist du auch.
Ja.
Blue Sky, Insta, was gibt's noch?
Threads? Das sind eigentlich so die, doch Threads, genau. Aber das sind so die Hauptplattformen und natürlich könnten wir auch jetzt nochmal länger darüber sprechen, ob man nicht langfristig auch nochmal andere Plattformen braucht. Naja, das Thema diskutieren wir jetzt heute nicht mehr. Aber da könnt ihr mir auf jeden Fall Stand heute schreiben. Und ich versuche auch alles, was ich da so höre, auch immer selber zu beantworten. Dauert manchmal ein bisschen, sorry dafür. Aber mir ist es natürlich wichtig, da auch einen guten Austausch zu haben, weil auch immer viele kluge Anregungen aus der Community natürlich da sind. Und danke dafür.
Apropos guter Austausch, ich danke dir, dass du hier warst, dass du mit mir gesprochen hast, dass wir so viele Ideen, Gedanken und Theorien und Hypothesen hier streuen konnten. Also ganz, ganz lieben Dank auch, dass du deine Perspektive und deine Expertise hier geteilt hast. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
Danke, euch auch. Ciao.
An dieser Stelle eine kurze Werbung vom Sponsor dieses Podcastes, der EWS Schönau. Die EWS Schönau sind bekannt geworden als die Stromrebellen aus dem Schwarzwald. Gegründet als Elterninitiative gegen Atomkraft, haben sie vor 30 Jahren zuerst das regionale Stromnetz in Schönau übernommen und beliefern seit 1998 deutschlandweit Kundinnen und Kunden mit 100% Ökostrom. Dabei setzen sich die EWS als genossenschaftlicher Versorger besonders für eine regionale Stromversorgung in Bürgerinnenhand ein und arbeiten nur mit Produzentinnen, die nicht mit der Atom- und Kohlewirtschaft verflochten sind. Darüber hinaus tragen die EWS mit einem eigenen Förderprogramm zur Energiewende bei. In 2023 flossen über 2 Millionen Euro in bürgereigene Anlagen und Projekte zur Förderung der globalen Energiegerechtigkeit. Mehr Informationen zur Arbeit der EWS findest du unter www.ews-schönau.de.